Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Becoming Karl Lagerfeld von Jérôme Salle und Audrey Estrugo. Im Augenblick grad vögle ich nicht. Ich spreche vor Ihnen und ich kann genau die gleiche Befriedigung empfinden, als würde ich vögeln. Das sagte der Psychoanalytiker Jacques Lacan einmal in einer Vorlesung zu seinen Studenten. Karl Lagerfeld, der es Zeit seines Lebens ablehnte, sich einer Psychoanalyse zu unterziehen, hätte dieser Satz vermutlich gefallen. Die Macher der sechsteiligen Disney-Plus-Serie verstehen dies bedauerlicherweise nicht. Lacan wollte damit ausdrücken, dass Sublimation nicht bedeutet, dass man nur einen lauwarmen Ersatz für das Eigentliche serviert bekommt, sondern die Sublimation selbst kann einem die gleiche Befriedigung verschaffen. Lagerfeld wird hier aber als derjenige gezeichnet, der ein Problem mit körperlicher Nähe, mit Sex hat und der deshalb eine traurige Gestalt ist. Er sublimiert dann alles in seine Mode, aber das wird nur als ein Ersatz gezeigt und nicht als die eigentliche Befriedigung. Das offensichtlichste Problem an dieser Serie ist Daniel Brühl, der Karl Lagerfeld in etwa so ähnlich sieht wie Donatella Versace. Dass er mit flottem Tempo spricht und sich manche Lagerfeld-Marotten antrainiert hat, rettet das Projekt nicht. Die besondere Mischung aus Grandezza, Esprit und Ironie, die auch schon den Lagerfeld der 70er Jahre auszeichnete, kann höchstens erahnt werden. Es dominiert eine Biederkeit, mit der sich allenfalls selbstgestrickte Wollsocken verkaufen lassen. Das ist nicht allein Brühl anzulasten, die Serienmacher tragen die Hauptschuld an dieser 5 Stunden währenden Leidensgeschichte, die ihren Protagonisten nicht zu verstehen bereit ist. Becoming Karl Lagerfeld will uns den Blick durchs Schlüsselloch gewähren. Wer war dieser Mann wirklich, der später zu einem Logo wurde? Die Frage, kann man, wie das Kind aus Christian Andersens Märchen, damit beantworten, dass man einfach ruft, der Kaiser ist ja nackt. Damit jedoch macht man es sich zu einfach. Offenbar haben die Macher niemals über das Wesen der Mode nachgedacht. Folglich sehen wir Lagerfeld zwar immer wieder mal, wie er schnell ein paar Modezeichnungen anfertigt, was wir aber nicht zu Gesicht bekommen ist, wie er inspiriert wird, was er liest, wie er eine Kollektion konzeptionell denkt, geschweige denn wird uns gezeigt, wie etwas umgesetzt wird. Die Serie erzählt ein Jahrzehnt aus Lagerfelds Leben, als in den 1970er Jahren Yves Saint Laurent lange schon der größte Star in Paris war, aber Lagerfeld noch keine Haute Couture entwarf, sondern sich als Söldner des Prêt-à-Porter bezeichnete. Vor allem für Fendi und Chloé entwarf er. Die Serie endet dann mit dem Angebot von Chanel Anfang der 80er Jahre. In den 70ern lernt Lagerfeld auch den adligen Lebemann Jacques de Becher kennen. Die große Liebe ist das, die aber nie körperlich wurde, so heißt es zumindest. Bald wird de Becher mit Lagerfelds Rivalen Saint Laurent durch die Betten tollen, Drogen nehmen, jede Nacht zum Exzess machen, aber Lagerfeld bleibt auf Abstand, er trinkt Coca-Cola Light, geht um 10 Uhr schlafen und lebt mit seiner Mutti zusammen. Wir bekommen aber auch nicht in dieser Serie gezeigt, wie zwischen den beiden trotzdem eine Innigkeit dagewesen sein muss. Schließlich blieben sie ja 2 Jahrzehnte zusammen. Wir erleben hier nur einen verbissen an seiner Karriere arbeitenden Lagerfeld, der zunächst noch nicht Zopf trug und der auch noch keine Sonnenbrillen aufhatte, um seine Augen zu verbergen. Gewiss wird Lagerfelds Leben von Einsamkeit geprägt gewesen sein, aber die Serie tut so, als sei es ein trauriges Leben gewesen. Begriffen wird nicht, dass Lagerfeld seine Lust aus der Arbeit, dem Entwerfen von Visionen, dem Erfolg gezogen hat. Während Jacques und Yves den Rausch immer weiter steigern müssen und damit immer tiefer in den Abgrund geraten, berauscht sich Lagerfeld auf andere Weise. Die Serie aber zeigt einen nur bitter dreinblickenden Mann, der sich aus Frust in Windeseile Sahnetorten einverleibt. Wir bekommen das dann noch gepaart mit der üblichen Disney-Prüderie. Denn wenn man den Sex, den Befreiten der 70er Jahre, als so erstrebenswert glorifiziert, dann müsste man ihn wenigstens auch einmal in aller Explizitheit zeigen. Aber hier wird nur kurz immer etwas angedeutet und dann wird schnell der Vorhang der Prüderie zugezogen. Schrittweise beobachten wir Lagerfeld dabei, wie er zu dem Lagerfeld wird, den wir alle in Erinnerung haben. Das ist ja eigentlich ein interessantes Projekt, weil es ja bei einem Film oder einer Serie immer darum geht, dass man ein anderer wird, dass also Schauspieler kommen, die Figuren werden. Und hier haben wir jetzt jemanden, der seine eigene Figur kreiert. Damit könnte man filmisch wahnsinnig viel machen. Damit könnte man sehr stark ins Experimentelle hineingehen. Aber nichts ist da zu sehen. Man verschwendet auch so viele gute Momente, indem man einfach den Schnitt setzt und schon geht es weiter. Beispielsweise bekommen wir einmal kurz gezeigt, wie Lagerfeld in den 70er Jahren schon Korsett trug, weil er mit seiner Figur nicht zufrieden war. Wir sehen, wie er sich Einlagen in die Schuhe legt, damit er etwas größer ist und wie er auch sein Alter verheimlicht, beziehungsweise damit er ein bisschen trickst. Und mit dieser Selbstkreation könnte man nun spielerisch arbeiten, aber der Film, die Serie blickt darauf nur so, als habe dieser Mann eben ein großes Problem und das müssen wir jetzt mal in aller Deutlichkeit zeigen. Besonders deutlich wird das, wenn man die Chance verpasst, eine wirkliche Philosophie über das Sein und den Schein in Gang zu setzen, nämlich dann, wenn Lagerfeld von Marlene Dietrich beauftragt wird, für sie einen Hosenanzug zu schneidern und sie aufeinandertreffen. Sie ist über 70 und sie hat nur einen Wunsch. Sie möchte in diesem Hosenanzug nicht wie eine alte Frau aussehen, die sich als Marlene Dietrich verkleidet hat. Also hier sehen wir schon, wo sozusagen der Schein möglicherweise nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Man könnte nun damit ganz wunderbar arbeiten, aber tatsächlich haben wir hier eher so ein bisschen billiges Boulevardtheater, das uns präsentiert wird. Die Kluft zwischen dem, wer man ist und wer man sein möchte, wird immer nur auch als Problem dargestellt. Dabei gibt einem ja tatsächlich die Mode die Möglichkeit, ein anderer zu werden. Lagerfeld gesteht Marlene Dietrich: Ich verstecke mich jeden Tag. Und das ist ja ein guter Satz, über den man nachdenken könnte, beziehungsweise könnte man sich die Frage stellen, ob ein Lagerfeld diesen Satz wirklich gesagt hätte. Denn ist es ein Versteck? Ist es tatsächlich so, dass er verborgen sein will? Oder ist es nicht eher, dass er sich exponiert dadurch, dass er sich versteckt? Lagerfeld sagt dann, angesprochen von seiner Mutter, wie denn Marlene Dietrich sei: Sie ist großartig, aber sie weiß es nicht mehr. Es sind ein paar gute Sätze, die Lagerfeld hätte so sagen können in dieser Serie, aber es wird mehr damit nicht gemacht. Es wird nicht gezeigt, was das eigentlich bedeutet, wenn man sich selbst, wie Lagerfeld es getan hat, sich als Marionette begreift, wenn man sich irgendwann sogar als Karl Lagerfeld begreift. Wenn man also bereit ist, sich zu verwandeln und gerade dieses Innere, das Psychische, nicht nur nicht nach außen zu tragen, sondern es vielleicht tatsächlich abzuwerfen. Wir haben hier zu der gleichen Zeit, in der Lagerfeld seinen Aufstieg erlebt, zwei Philosophen, die in Frankreich sehr wichtig sind, nämlich Roland Barthes und Michel Foucault. Und beide schreiben sie vom Tod des Subjekts. Und in gewisser Weise setzt Karl Lagerfeld diese poststrukturalistischen Theorien radikal in die Tat um, indem er sich als Individuum durchstreicht und zu dieser Marke wird. Es ist dabei aber ein spielerischer Umgang und die Serie ist fortwährend furchtbar ernst. Lagerfelds Mutter soll ja auch eine Grande Dame mit Witz gewesen sein, hier ist es eher der Hausdrache. Die Preziösen der Modewelt, ein Fest des Irrsinns und der Versuch, dem zu entfliehen, was man Alltag nennt, das wird hier nicht als Utopie begriffen. Der Serie fehlt es an Leichtigkeit. Und sicherlich finden wir hier nochmal in Nutsche das Problem, der gegenwärtigen Biopics. Es ist grundsätzlich diese Lieschen-Müller-Perspektive, die eingenommen wird. Und dann hält man auch ein paar simple Erklärungen bereit. Jeder, der nicht wie Hinz und Kunz ist, wird nachträglich zu solchen gemacht. Wir haben eigentlich heute nicht mehr Vielfalt, auch wenn so viel über Diversity gesprochen wird. Diversity ist nur gestattet, solange die Leute sich dem absoluten Mainstream unterordnen, gerade nicht in irgendeiner Weise bemerkenswert oder herausragend sind. Sie sollen eigentlich fortwährend abgedroschene Phrasen von sich geben. Stars, die treten ja heute vor allem in Erscheinung, um von ihren Mental Health Problemen zu berichten und nicht mehr davon, dass sie ein gutes Album aufgenommen haben oder einen tollen Film gemacht haben. Vielleicht wird man in ein paar Jahrzehnten Biopics über diese Stars drehen und dann sollte man eigentlich das Ganze einmal umdrehen. Man muss diese Leute im Privaten zeigen als wahnsinnig lustige, fröhliche Leute, die das Leben lieben und die dann aber für die Öffentlichkeit immer wieder diese depressiven Charaktere spielen. Man will bloß nichts Herausragendes heute. Friedrich Nietzsche war ein sehr wichtiger Philosoph für Lagerfeld und Lagerfeld sammelt ja nicht nur sehr viele Bücher, sondern er war auch sehr belesen. Davon zeigt uns die Serie im Übrigen auch nichts. Friedrich Nietzsche schreibt in Götzendämmerung etwas sehr Interessantes, nämlich: etwas Unbekanntes auf etwas Bekanntes zurückzuführen erleichtert, beruhigt und befriedigt, gibt außerdem ein Gefühl von Macht. Mit dem Unbekannten ist die Gefahr, die Unruhe, die Sorge gegeben. Der erste Instinkt geht dahin, diese peinlichen Zustände wegzuschaffen. Erster Grundsatz, irgendeine Erklärung ist besser als keine, weil es sich im Grunde nur um ein Loswerdenwollen drückender Vorstellung handelt, nimmt man es nicht gerade streng mit den Mitteln, sie loszuwerden. Karl Lagerfeld ist solch ein Unbekanntes und man führt es jetzt auf etwas Bekanntes zurück, hat Probleme mit Sex, hat irgendwie Essstörungen und dann ist doch eigentlich das Problem, das man hat, wenn man dem Unbekannten gegenübersteht, eingehegt. Lagerfeld war sicherlich ruhmsüchtig und er war auch einsam und vielleicht hatte er auch Probleme mit Sex, aber die Macher scheinen den Sex noch viel mehr zu vermissen als Karl Lagerfeld, weil es gar nicht in ihre Hirne hineingehen will, dass Lagerfeld ja derjenige war, der erotische Fotografie nicht nur sammelte, sondern sie selbst anfertigte. Der es als etwas Erotisches ansah, jemanden einzukleiden. Sexualität meint ja eben nicht nur Penetration, sondern kann sehr viel mehr bedeuten, aber diese Facette wird uns nicht gezeigt. Und Jacques de Becher, könnte man ja auch sagen, ist ein Künstler ohne Werk und ein Selbstzerstörungskünstler. Und die angestrebte Tiefe, die hier erzeugt werden soll, die wird nicht erreicht. Und vielleicht gibt es auch diese Tiefe gar nicht. De Becher und Lagerfeld eint ja das Spiel mit der Oberfläche. Und noch einmal, Nietzsche schreibt in Götzendämmerung: aber damit wird Heraklit ewig recht behalten, dass das Sein eine leere Fiktion ist. Die scheinbare Welt ist die einzige, die wahre Welt ist nur hinzugelogen. Also sich für den Schein zu entscheiden, das ist der Schritt, den man gehen muss, um in die Mode zu gehen, um in die Kunst zu gehen oder um eine Serie über Mode zu machen. Die Kammerdienerperspektive, die hier eingenommen wird, die könnten wir jetzt voreilig vergleichen mit der Perspektive aus Ridley Scotts Napoleon-Film. Da geht es ja auch darum zu zeigen, Napoleon war auch nur ein Mensch. Im Grunde ist das ja auch eine banale Aussage, aber bei Ridley Scott hatte das ja noch eine Funktion, nämlich damit sollte die Ideologie des Patriotismus ausgehöhlt werden. Aber was bezweckt bitteschön Becoming Karl Lagerfeld? Es geht auch nicht darum, dass die 70er Jahre dekonstruiert werden. Vielmehr bringt man noch einmal all die Klischees, die man mit den 70ern verbindet, zusammen. Auch wenn dabei für einige Anachronismen gesorgt wird. Beispielsweise wird 4 Jahre zu früh der Song Yes Sir, I Can Boogie abgespielt. Selbst Lagerfelds Intrigen werden derart biedermännisch inszeniert, dass man völlig vergisst, in Paris zu sein. Hier hätte man in den Fußstapfen von Molière die Lust am Intriganten, an der Schadenfreude und die Peinlichkeiten der Ruhmsucht zeigen können. In der Serie wirkt das aber nicht wie die Welt der Haute Couture, sondern eher wie der Ortsverband der CDU. Lagerfeld hatte alle Möglichkeiten. Er war extrem privilegiert von Geburt an und er hat dieses Schicksal selbst gewählt. Er hat es vielleicht genauso gewollt. Die Macher aber sind nur von sich aus gegangen. Und damit haben sie dann eine sehr unbedeutende Serie gemacht. Sie hätten darüber nachdenken können, was es eigentlich bedeutet, eine Maske aufzusetzen. Jemand, der sich einige Jahrzehnte zuvor schon Gedanken dazu gemacht hat, war Helmut Plessner in Grenzen der Gemeinschaft. Er sagt, das Individuum, will es dann in die Öffentlichkeit gehen, muss zuerst sich eine Form geben, in der es unangreifbar wird. Eine Rüstung gleichsam, mit der es den Kampfplatz der Öffentlichkeit betritt. Weiter heißt es, ohne irreale Kompensation einer Form in die Öffentlichkeit zu gehen, ist ein zu großes Wagnis. Mit dieser irrealen Kompensation maskiert sich jedoch der Mensch. Er verzichtet auf sein beachtet und geachtet werden als Individualität, um wenigstens in einem stellvertretenden Sinne, in einer besonderen Funktion repräsentativ zu wirken und geachtet zu werden. Was hier ausgedrückt wird, ist, dass sobald wir in die Öffentlichkeit gehen, wir Rollen annehmen müssen. Wenngleich hier noch eine starke Opposition ist zwischen Schein und Sein. Jedoch können wir mit Nietzsche und mit anderen fragen, mit Lagerfeld auch selbst, ob es überhaupt diese Unterscheidung braucht oder ob man nicht tatsächlich zu dieser Rolle werden kann. Ja, vielleicht ist gerade die Maske, die wir aufsetzen, das eigentlich wahre Gesicht. Und Maske bedeutet ja eigentlich Person, und Persona meint Maske und meint Person, meint also beides immer. In dieser Dialektik befinden wir uns. Plessner schreibt, der Mensch verallgemeinert und objektiviert sich durch eine Maske, hinter der er bis zu einem gewissen Grade unsichtbar wird, ohne doch völlig als Person zu verschwinden. Also hier deutet sich schon an, dass also die Maske möglicherweise auch Ausdruck von Persönlichkeit sein kann. Worum es hier aber geht, ist die Irrealisierung der eigenen Person. Und die nimmt Lagerfeld vor, dass die Welt nicht so sein soll, wie sie ist, sich nicht damit zufrieden zu geben, dass man nun einmal so lebt, sondern dass man sich tatsächlich Wunschschlösser baut, um darin sich aufhalten zu können. Eine Serie, die Ambitionen hätte, könnte damit anfangen zu spielen. Dabei geht es auch um den Nimbus. Und dieser Nimbus, den Lagerfeld genossen hat, der ist ja einer, der mit dem Verhüllen zu tun hat. Plessner schreibt, wer etwas ist und damit eine Rolle spielt, besitzt dadurch einen gewissen psychologisch schwer beschreibbaren Nimbus, der sozusagen an der Funktion der Bedeutung hängt. Und weiter heißt es dann, dass damit das psychologische Ich verschwindet, weil dieses auch sehr viel leichter angreifbar ist. Plessner schreibt, an die Stelle des ursprünglichen, aber verwundbaren, zerstörbaren Nimbus, der in dem Noli me tangere Charakter alles Psychischen gegeben ist, tritt durch die Irrealisierung der Person ein unzerstörbarer Nimbus, der das Rätsel löst, einen Menschen gleichzeitig maximal sichtbar zu machen und zu verhüllen. Und genau das sichtbar machen und verhüllen ist das Wesen der Mode und ist das, was Lagerfeld tut. In manchen Szenen wird es ja in der Serie erahnbar, wenn er große Freude daran hat, zum Beispiel Jacques de Bachea einzukleiden, nicht auszukleiden. Das könnte man nun jetzt tatsächlich dann zu etwas bringen. Man könnte dort einen wunderbaren Film über das Wesen des Verhüllens und des Verkleidens machen, aber tatsächlich sind die Macher ja dazu nicht bereit. Das Werk kommt auch dann, also das, was Lagerfeld eigentlich geschaffen hat, in dieser Serie kaum vor. Bis auf ein paar schnell hingehuschte Skizzen sehen wir fast nichts. Das Werk ist aber das Entscheidende. Da geht es also nicht mehr nur um die Funktionsmaske, die man in verschiedenen öffentlichen Rollen hat, sondern da geht es um sehr viel mehr. Plessner schreibt, die starre Maske irgendeines auswechselbaren Amtes, die den verschiedensten Persönlichkeiten den gleichen Nimbus verleiht, weicht hier, also wenn das Werk mit reinkommt, dem in eigener zu dauernder Prägung gebrachter Arbeit erscheinenden Gegenbild der Person ihres Schöpfers. Wenn es ihm gelingt, wenn er die kompensatorische Form meistert, wenn er das eherne Mittel der Schulen so biegsam zu machen weiß, dass er in die ganze Objektivität seiner Aufgabe die Fülle seiner eigensten Subjektivität einströmen lassen kann, dann erreicht er das Letzte für menschliche Maße. Er verleiht dem Unendlichen ungewollt seine eigenen Züge. Das Werk allein kann das wahre Gesicht eines Menschen werden, denn es spiegelt nicht sein bloßes Sein, das Residuum gleichsam seiner Existenz, sondern verklärt es im Lichte seiner Möglichkeiten, seiner verborgenen Wünsche und nie offenbarten Natur. Zwar stimmt es, dass Lagerfeld nicht den einen Stil hatte, so wie sein Konkurrent Yves Saint Laurent, und davon spricht die Serie ja auch. Aber zu fragen ist dann, wenn er sich so viele verschiedene Stile aneignen konnte und damit wieder etwas Eigenes machte, ja, wie viele Gesichter hat denn dieser Mann gehabt? Hier in dieser Serie sehen wir nur eines, nämlich ein sehr trübsinniges. Das Werk kommt in dieser Serie so gut wie nicht vor. Und daran krankt ja nicht nur diese Serie, sondern das ist die Krankheit fast aller Biopics. Gezeigt werden Menschen, die Großartiges vollbracht haben, aber letztlich interessiert man sich dafür, ob sie stets pünktlich zum Mittagessen erschienen sind. Die meisten Biopics sind keine Würdigung, sondern ein Streben nach Vernichtung des Werks, sodass wir nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.